Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Heute sind wir im Kernteam wieder komplett. Die letzten beiden Wochen war der Kollege Alexander Armbruster ja im wohlverdienten Urlaub. Jetzt ist er wieder da. Hallo Alex.
Hallo Carsten.
Schön, dass du gut erholt wieder an unserer Seite bist. An unserer, das heißt, dass Dr. Holger Schmidt noch Teil dieses Digitech-Podcasts ist. Holger ist ein alter Kollege von uns, von der FAZ, auch lange in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet, aber jetzt auch schon seit einigen Jahren als Speaker zur Digitalisierung der Wirtschaft und der Arbeit. Ja, man kann schon sagen, im ganzen Land bekannt. Plattformökonomie ist sein Spezialthema. Es gibt aber auch schon Publikationen zur künstlichen Intelligenz. In digitalen Geschäftsmodellen kennst du dich auch aus, lieber Holger. Und an der TU Darmstadt bist du Gastdozent. Herzlich willkommen im Digitech-Podcast.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Plattformunternehmen. Ich habe vor diesem Podcast mal eine kleine Umfrage hier auf der Etage gestartet, lieber Holger. Und nicht jeder Kollege, nicht jede Kollegin wusste genau, was ich damit eigentlich meinte. Was sind Plattformunternehmen?
Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Der Begriff ist nicht geschützt und viele verstehen ganz unterschiedliche Dinge darunter. ITler verstehen darunter auch was ganz anderes als ich. Wenn ich über Plattformen rede, dann geht es meistens um ökonomische Plattformen, also als Plattformen als digitales Geschäftsmodell. Und das wird dadurch ausgezeichnet, dass Plattformen die Unternehmen sind, die quasi die Interaktion zwischen Konsumenten und Produzenten erst herstellen. Beispiel Uber. Uber als Taxiunternehmen hat ja keine eigenen Taxis, sondern stellt die Interaktion zwischen freien Taxifahrern und Fahrgästen her. Und das ist so der Kern einer Plattform oder einer ganz einfachen Art der Plattform, dass es eben um dieses Interaktionsmanagement geht. Inzwischen sind Plattformen schon sehr viel weiterentwickelt. Wir sprechen mittlerweile schon von der vierten Generation, die ganz viel mit Datenanalyse zum Beispiel dazu macht, dass man genau weiß, wie sich die Fahrer verhalten, wie sich die Fahrgäste verhalten, dort Datenanalysen macht. Es sind immer auch sogenannte zweiseitige Märkte im Spiel. Das heißt, man hat sozusagen den Markt der Fahrer und man hat den Markt der Fahrgäste und versucht, diese beiden Märkte miteinander zu verknüpfen. Also es ist ein bisschen komplizierteres digitales Geschäftsmodell. Viele Unternehmen tasten sich da auch erst dran, ist aber extrem erfolgreich geworden in den vergangenen 10 Jahren und hat quasi die digitale Welt im Sturm erobert.
Extrem erfolgreich geworden in den vergangenen 10 Jahren, sagst du. Wer sind denn da die erfolgreichsten? Du hast jetzt Uber genannt, da würde ich sagen, na ja, also wenn ich da auf den Aktienkurs gucke, springt mich da ja der Erfolg noch nicht so richtig an, aber da gehört zum Beispiel ja auch Amazon dazu.
7 der 10 wertvollsten Unternehmen der Welt sind heute Plattformen. Die bekanntesten Unternehmen sind in der Tat Amazon oder auch Apple. Wenn man sich zum Beispiel Amazon anschaut, dann haben die ja mal als Händler angefangen, dass sie quasi ihre Produkte verkauft haben. Heute wird der Großteil des Geschäftes auf Amazon von Dritthändlern erzielt. Das heißt, Amazon ist der Interaktionsprovider zwischen den Käufern und den mehr als 3 Millionen externen Händlern, die ihre Produkte über Amazon verkaufen. Und Amazon, genau wie Alibaba, beschränkt sich immer mehr darauf, sozusagen diese Interaktion herzustellen, zusätzliche Dienste wie Cloud Computing, wie Online-Werbung, wie Logistik mit anzubieten, dass man also immer mehr in so eine technische Funktion hineinkommt und weniger sozusagen selbst handelt. Oder auch Apple ist eine Plattform, wenn man sich mal mal anguckt, das iPhone 1, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, wie lange her, als es auf den Markt kam, war es quasi ein besseres Telefon, ein bisschen schicker, schöneres Display, aber im Prinzip mit den gleichen Funktionen wie ein klassisches Telefon damals und hat sich auch überhaupt nicht gut verkauft. Das iPhone 1 war fast ein Rohrkrepierer und zum Start des iPhone 2 hat Apple dann diesen genialen Schritt gemacht und den App Store eröffnet und auf einmal war quasi das iPhone eine Plattform, das zwischen den vielen Kunden, die das haben wollten und den Millionen App-Entwicklern, die ihre Programme darauf angepasst haben, sozusagen, dann war das iPhone dieser Vermittler zwischen den App-Entwicklern und den Kunden und auf einmal konnte es über Nacht so viel mehr als vorher und gut, der Rest ist Geschichte, das ist das erfolgreichste Produkt der Welt geworden, weil es eben sich umgewandelt wurde oder es umgewandelt wurde in ein Plattformmodell.
Interessant übrigens, ich habe zwar damals auch über die Markteinführung des iPhone 1 berichtet, aber dieser fehlende App Store wäre mir jetzt gar nicht mehr so sehr in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass das schon von Beginn an Jesus Phone genannt worden ist und dass wir uns allerdings auch lustig darüber gemacht haben, was es alles nicht kann. Vielleicht war das ja auch ein guter Trick, Nokia und den anderen damals zu suggerieren, sie könnten es
nicht. Ja, das iPhone ist so wertvoll geworden, weil sie das geöffnet haben. Ne? Und das war vom Gerät her war es jetzt nicht um die Längen besser. Und vor allen Dingen hat es nicht den Preisunterschied gerechtfertigt zu einem Nokia oder Ericsson, die es damals gab. Ne? Die hatten geschlossene Systeme, die hatten nur ihre eigenen Sachen drauf und haben diesen Zug komplett verschlafen.
Sagen wir mal so teilgeöffnet, ne? Denn geöffnet einerseits, aber andererseits schon so, dass da halt auch nur ein App Store drauf ist und die Konditionen in dem App Store sind ja auch nicht so unprofitabel oder unlukrativ für Apple.
Naja, gut, geöffnet für externe Entwickler, ne? Und oder für Musikanbieter und was man heute alles sozusagen über das iPhone herbekommt. Also im Prinzip ist Apple dann nur derjenige, der die Interaktion oft herstellt. Viele Dinge macht man auch noch selbst, ne? Amazon macht ja auch viele Dinge noch selbst. Es ist ja nicht so, dass es so eine reinrassige Plattform ist. Eine reinrassige Plattform wäre zum Beispiel Alibaba. Ne? Die verkaufen nicht die chinesische Plattform, auf der Produkte im Jahr für $1 Billion gehandelt werden. Davon ist der Anteil von Alibaba quasi null, ne? Sondern das machen alles die Dritthändler, die dort ihre Produkte verkaufen an ungefähr 1 Milliarde Kunden. Und Alibaba ist reiner Plattformprovider, der nichts, der sozusagen kein einziges Produkt selbst verkauft.
Und bei Amazon gibt es ja auch trotz allem ein bisschen oder immer mal wieder Streit darum, wie Amazon seine Eigenmarken platziert im Vergleich zu Wettbewerbern. Also so uninteressant auch für die als eigene Produkte dort das anzubieten, ist es ja nach wie vor auch nicht.
Nein, das ist eigentlich merkwürdig, dass es funktioniert, ne? Dass man sozusagen eigene Produkte anbietet und Fremdprodukte hat. Und das ist ja auch immer ein fortwährender Streitpunkt, ne? In dem es ja auch die Regulierungsbehörden im Moment anschauen. Inwieweit dürfen die Plattformbetreiber ihre eigenen Produkte oder bevorzugen Plattformbetreiber ihre eigenen Produkte gegenüber Fremdprodukten? Das ist auch ein ganz essentieller Punkt. Haben die Regulierungsbehörden oder die Gerichte ja auch immer wieder geurteilt, das darf nicht sein. Ist ja auch völlig richtig, sehe ich ganz genauso. Und die Wettbewerbsbehörden versuchen das jetzt auch in Gesetze zu gießen, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass man eben eine Plattform sozusagen nicht dadurch kaputt macht, indem man die Anbieter, die da Produkte anbieten, gegenüber eigenen Produkten benachteiligt. Das darf nicht sein, macht am langen Ende auch keinen Sinn, weil wenn die Händler sich dort nicht mehr wohlfühlen und glauben, sie werden dort benachteiligt, dann gehen sie auch irgendwann mal weg. Ne? Das kann man sich nur leisten, wenn man eine große marktdominante Position hat, aber das soll eben nicht ausgenutzt werden und das haben die Wettbewerbshüter auch erkannt und versuchen es zu unterbinden.
Man muss halt festhalten, dass man überhaupt erstmal ja in so eine Größe kommen muss, bevor das dann attraktiv ist, all das zu tun, worüber wir gerade sprachen. Und das heißt, man braucht den richtigen Gedanken für den Aufbau einer solchen Plattform. Dass das allerdings immer wieder relevant ist, genau dieses Thema, was machen die da selbst, was machen Dritte, zeigt der allerjüngste Fall der Klage von Slack zum Thema Microsoft Teams, weil Microsoft auch als Plattformunternehmen gerade sehr, sehr stark davon profitiert, dass dieses Bürokommunikationsprogramm Teams einfach Teil des Office-Pakets ist. Aber darauf will ich jetzt letztlich gar nicht hinaus. Wer jetzt genau zugehört hat, hat festgestellt, dass wir bis jetzt ausschließlich Namen von Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder der Volksrepublik China genannt haben. So, was ist denn eigentlich mit europäischen Unternehmen? Spielen die in diesem Plattformgeschäft überhaupt keine Rolle?
Keine große bisher. Wir ermitteln immer die 100 wertvollsten Plattformunternehmen regelmäßig und da sieht das so aus, dass der Wert der europäischen Vertreter, das sind 10 oder 11 in der letzten Untersuchung gewesen, liegt bei 3% und das seit Jahren relativ stabil. 68% ungefähr entfallen auf US-Unternehmen oder amerikanische Unternehmen, jetzt kommt da noch eins Südamerika dabei. Knapp 30%, aber sehr schnell wachsend, entfallen auf asiatische Unternehmen und dann kommt noch Afrika mit 2%. Also Europa spielt da mit 3% bisher, muss man leider sagen, keine wirklich große Rolle.
Also wir spüren sogar den Atem von Afrika im Nacken.
Afrika hat Naspers, das ist ein Medienunternehmen aus Südafrika und die haben witzigerweise ihre internationalen Beteiligungen an ein ausgelagert in den Spin-off, das nennt sich Prosus und das haben sie in Amsterdam an die Börse gebracht und quasi das Spin-off der erfolgreichsten afrikanischen Plattform ist heute das größte das größte Digitalunternehmen Europas. Ja, also das zeigt das relativ deutlich, wie da die Größenverhältnisse sind. Das Unternehmen ist über 120 Milliarden Euro mittlerweile wert ziemlich groß. Aber nein, wir haben in Europa da bisher zwar schon einige Plattformen am Start, einige pivotieren auch gerade dorthin. Also man sieht es an den Unternehmen, die sagen, wir waren klassische Händler, wie Otto zum Beispiel, jetzt pivotieren, nennen wir das, die sozusagen ihr Geschäftsmodell wandeln und sagen, okay, wir können mit dem klassischen Modell gegen Amazon und Co. nicht mehr mithalten, wir müssen auch uns zu einer Plattform wandeln und in diesem Prozess stecken sie gerade drin, auch wenn sie es noch nicht sind, aber sie sind auf dem Weg dorthin. Oder Zalando hat das genauso gemacht vor ein paar Jahren, diesen Schritt, dass sie gesagt haben, wir haben keine Chance alleine, wir müssen sozusagen, wir können es nicht schaffen, ein umfassendes Angebot für unsere Kunden aus eigener Kraft auf den Boden zu stampfen. Dafür brauchen wir Partner, haben sich auch in Richtung dieses Plattformmodells bewegt. Also die Richtung ist schon da, die viele Unternehmen haben das auch erkannt, aber von der Größe und von der Bewertung her sind wir weiterhin relativ weit zurück. Das ist leider so.
Wieso sind denn eigentlich diese ganzen Konzerne erstens natürlich bekannt und viel genutzt, aber zweitens, warum sind die denn an der Börse so viel mehr wert als alle anderen? Also wir haben jetzt, wie mir gerade mal zusammengerechnet, wenn ich mal die 5 größten nehme, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Google und Facebook, zusammen 6,5 Billionen Dollar wert. Das ist eine gewaltige Summe. Apple alleine 1,7 Billionen Dollar. Amazon 1,6 Billionen ungefähr, Amazons Aktienkurs plus 70% in diesem Jahr, Apple plus ein Drittel, Microsoft plus ein Drittel. Man denkt ja, wenn man auf den Kurs sieht, einmal gibt es eigentlich sowas wie eine Corona-Krise noch irgendwo oder gibt es irgendwo noch, was ist eigentlich mit dem ganzen Streit und quasi fast technischen Kalten Krieg zwischen Amerika und China? China ist ja nicht nur für Apple ein wichtiger Markt, aber wenn wir das auch mal sogar außen vor lassen, wieso sind denn diese Unternehmen so viel mehr wert als ein deutscher Autohersteller, der ja auch zig 100.000 Beschäftigte hat, oder als ein Konzern wie Siemens oder auch als Walmart oder auch als eine Riesenbank wie die Citigroup? Haben die einfach bessere Margen? Wieso sind das völlig aufgeblasene Werte oder wieso verdienen die so viel Geld? Womit?
Naja, völlig aufgeblasen sind sie nicht. Sie haben eine deutlich höhere Bewertung, das ist richtig. Liegt aber auch daran, dass sie einfach erfolgreicher sind. Also wenn man sich anguckt, also man kann das ungefähr so sagen, vergleichbare Unternehmen, vergleichbarer Größe, also Plattformen und lineare Unternehmen, da sind Plattformen, sind ungefähr doppelt so profitabel, wachsen doppelt so schnell und der Aktienkurs liegt etwa 4-mal so hoch. Ungefähr, von den Proportionen her, das steht natürlich nicht für jeden, aber so ungefähr von den Proportionen her passt das. Der Aktienkurs liegt 4-mal so hoch im Vergleich zu einem Pipeline-Modell, wie wir sagen. Also ein Unternehmen, das sozusagen alles aus einer Hand macht. Ne? Forschung, Entwicklung, Produktion, Absatz, Logistik, das sozusagen alles selbstbestimmt. Es ist ungefähr der Faktor 4, manchmal sogar 5, 6, 7, die das Unternehmen höher bewertet wird. Mit ein Grund dafür ist die intensive Datennutzung. Das ist ja ein Thema, das immer wichtiger wird, dass Unternehmen in der Lage sind, diese vielen Daten, die sie anhäufen, auch zu monetarisieren. Also zu wissen, zum Beispiel, wenn wenn hunderttausende Kunden, und das erreicht man nur auf einer Plattform oder eine Million Kunden sogar, für eine Million Kunden, wenn die gewisse Muster haben und man kann daraus lesen, zum Beispiel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden die in den nächsten 3 Monaten die und die Produkte kaufen oder auch einzelne Kunden werden die und die Produkte kaufen, dann kann man zum Beispiel den Händlern ziemlich präzise vorhersagen, du solltest dieses Produkt in der Menge bereithalten, weil es wahrscheinlich verkauft wird in diesen Regionen, in diesen Zeiträumen. Und das ist natürlich eine Kunst, sozusagen diese Absatzprognosen zu machen, die mit wachsender Datenmenge immer ausgefeilter wird und damit für die Händler auch natürlich immer besser, weil die Vorhersagekraft immer schlauer wird und sie genau wissen, was sie verkaufen, was den Händlern natürlich Gold wert. In China läuft es mittlerweile so, dass Alibaba quasi diese Daten, was sie wahrscheinlich verkaufen werden, gar nicht mehr nur noch bis zum Händler reicht, sondern damit Fabriken betreibt. Sie geben die Daten über die Absatzprognose in eine Fabrik und produzieren die Produkte oder lassen die Produkte anhand dieser Prognosen herstellen. Mit dem Ergebnis, dass die Hälfte dieser Produkte, die dort produziert wurden, innerhalb kurzer Zeit Alibaba Topseller geworden sind. Da sieht man die Macht der Daten, dass man exakt die Produktion steuern kann und nicht mehr Marktforschung betreiben muss und sagen, das könnten wir verkaufen, was stimmt oder nicht stimmt, sondern mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit den Absatz vorhersagen kann. Das ist natürlich für einen Händler oder einen Hersteller ein Traum. Und das macht die Stärke dieser Plattformen aus, die ja auch deutlich schneller wachsen als klassische Unternehmen. Die haben meistens Wachstumsraten von 20-30%, Alibaba von über 50% im Jahr. Und das seit 10 Jahren sozusagen relativ stabil.
Nochmal hier zu dem
klassisches Unternehmen ja nicht.
Zu dem Beispiel nochmal nachgefragt, Alibaba, dass ich es einmal besser verstehe. Die Daten von getätigten Käufen dort nehmen die und sagen dann einer Fabrik, ihr müsst es bauen, oder sammeln die ein, was sich Kunden so wünschen und was es noch gar nicht gibt?
Naja, im Prinzip geht es darum, was sie sammeln ein, was zum Beispiel die Kunden sich für Produkte anschauen. Ne, die sie vielleicht auch gar nicht kaufen oder Produkte, die sie in Filmen gesehen haben oder ne, also die aggregieren so viele Daten, wie sie bekommen können und wenn man natürlich dann da 900 Millionen Kunden hat, dann hat man natürlich auch viele Daten und die Maschine, die das macht, hat natürlich viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ne? Die Plattformen sind auch Hauptinvestoren in künstliche Intelligenz, um diese riesigen Datenmengen auch verarbeiten zu können. Das kann man sich kaum vorstellen, dass zum Beispiel auf der Alibaba-Plattform im vergangenen Jahr an einem Tag in der Hochzeit 500.000 Interaktionen je Sekunde stattfanden auf dieser Plattform. Und das ist natürlich eine gewaltige Menge an Daten, die da anfallen. Und die muss man natürlich verarbeiten und daraus lernen und daraus Rückschlüsse ziehen. Und das kann natürlich eine große Plattform, da hat sie Vorteile ganz klar gegenüber einer kleinen oder einem klassischen Händler, besser machen und damit auch eine höhere Prognosegüte erreichen.
Wenn wir uns jetzt die Frage mal stellen, das ist ja offenbar eine tolle Sache für jedes Land, was solche Unternehmen hat und natürlich auch oft für die Mitarbeiter, die dort gut verdienen und so weiter. Kannst du denn, wenn du die Unternehmen vergleichst, so ein Muster erkennen, das zeigt, wie man ein erfolgreiches Plattformunternehmen wird? Es ist ja erstmal dann doch nicht so einfach. Es gibt Unternehmen, die sind schon, ich sag mal, Oldies, Microsoft und Apple. Microsoft hat Bürosoftware hergestellt, stellt sie her, von Beginn an verkauft. Amazon ist ein Unternehmen, was jahrelang überhaupt keinen Gewinn gemacht hat. Muss man also erstmal auch ertragen oder müssen dann Anleger auch ertragen, dass man auch mal eine sehr große Durststrecke erstmal geht, bevor man erfolgreich ist. Es ist aber auch nicht mit jedem so. Google hat lange Zeit, also hat nicht diese Durststrecke zum Beispiel gehabt. Facebook wiederum hat eine Weile gebraucht, dann bis es dann wirklich so echtes Geld verdient hat. Und doch sind sie soziale Netzwerke, Suchmaschine, iPhone mit App Store, Händler, doch sind das verschiedene Sachen. Aber gibt es ein Muster, wo du sagst, das hat ein Plattformunternehmen, das haben sie irgendwie gemeint, deswegen werden sie erfolgreich?
Ja, es gibt Untersuchungen, was die Unternehmen verbindet. Und das Wesentliche ist, dass sie am Anfang durch eine Verlustzone gehen, das tun ganz viele. Ne? Man kennt das ja von Amazon, die das nun relativ lange hatten, indem sie sozusagen alles in Marktwachstum investieren. Und diese Verlustzone, die man durchlaufen muss, die kann manchmal so 3, 4, 5 Jahre dauern. Aber alle erfolgreichen Plattformen hatten hatten oder fast alle erfolgreichen Plattformen haben diese Durststrecke gehabt, weil sie es geschafft haben, sehr schnell sozusagen Marktanteile zu bekommen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Man muss innerhalb von 3-4 Jahren mindestens die Hälfte des Marktes dann auch besetzen, um nachher erfolgreich zu sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man darf also nicht zu früh, und das ist etwas, was wir in Deutschland leider immer wieder sehen, zu früh Gewinne erwarten. Wenn ich nach 2 Jahren sage, das muss aber jetzt sofort, muss das Ding profitabel sein, das funktioniert oft nicht. Und diese Geduld haben wir in Deutschland und Europa zu selten. Da sind Amerikaner und Chinesen ein bisschen, ich sag mal, geduldiger und nehmen in Kauf, wie Jeff Bezos mit Amazon, der, glaube ich, 10 Jahre Prügel von der Börse bezogen hat, dass er keine Gewinne ausweist, hat aber immer gesagt, das ist mein Modell, ich mache weiter und ich glaube daran und es ist richtig. Und nachhinein betrachtet hatte er recht und es war sicherlich richtig, das so zu machen. Aber das müsste man eigentlich bei allen oder fast allen Plattformmodellen muss man diesen Weg gehen, dass man sozusagen lange auf Gewinne verzichtet, dafür alles in den Aufbau des Unternehmens steckt und dann aber auch auf einen deutlich schnelleren Wachstumspfad einschwenkt. Dass man sozusagen mit einer gewissen Anlaufzeit von unten dann durch die Wachstumsphase oder den Wachstumspfad des linearen Unternehmens durchstößt und dann ist man eben deutlich schneller unterwegs und deswegen auch einfach, ich glaube, nicht mehr einholbar. Mit dem klassischen Modell holt man eine erfolgreiche Plattform nicht mehr ein, es sei denn, die macht irgendwelche kapitalen Fehler, aber die kapitalen Fehler sehe ich im Moment nicht. Also bei den Großen sieht man ja eher, dass die eigentlich immer erfolgreicher werden und dem Rest enteilen.
Fehlt uns in Deutschland die Geduld oder das Geld eher?
Naja, ich glaube, das Geld haben wir schon, aber wenn ich mir angucke, wir haben ja auch einige Plattformunternehmen und da fließt ja auch Geld rein. Das war ja gerade im Jahr 2019, haben ja auch einige Unternehmen 3-stellige Millionenbeträge bekommen. Das Problem, was mich immer so ein bisschen traurig macht, ist, dass diese richtig großen Finanzierungsrunden sehr, sehr oft aus dem Ausland kamen. Ja, das waren meistens amerikanische Venture Capitalists oder chinesische Briten, aber ganz selten deutsche Unternehmen oder deutsche Family Offices.
Ja, das meinte ich jetzt nämlich. Ja,
Das
du Geld musst dann halt auch als Anleger bereit sein, dann auch, ich meine, haben wir, bei Geduld ist das eine, aber haben wir überhaupt Leute, die bereit sind zu sagen, ich gebe dir jetzt Geld und nächstes Jahr machst du keinen Gewinn, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen mehr, in 2 Jahren immer noch keinen Gewinn, naja, du kriegst jetzt noch mal mehr Geld. So eine Kultur haben wir ja auch einfach nicht unbedingt, also nicht nur von Unternehmerseite oder Gründerseite, sondern auch von Geldgeberseite haben wir sie nicht, oder?
Das stimmt, die haben wir nicht. Liegt ja vielleicht daran, dass wir zu selten solche Erfolgsgeschichten hatten. Die Amerikaner und die Chinesen haben das, sag ich mal, jetzt einmal durchgemacht und haben genau gesehen, das zahlt sich aus. Nicht immer, aber das ist ja auch klar, manche Dinge funktionieren eben nicht, aber die funktionieren, dann zahlt es sich halt eben aus, dass man Geduld hatte und langfristig investiert hatte. Und diese Erfolgsbeispiele, davon haben wir vielleicht zu wenig. Deswegen sind unsere Geldgeber da zu vorsichtig und fordern dann so schnell sozusagen die hohe Rendite. Das ist, glaube ich, ein Kernpunkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Plattformmodelle, ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, wir sind inzwischen in der 4. Generation, also die sich immer weiterentwickeln und sehr, sehr, sehr hochentwickelte Plattformen wie zum Beispiel Alibaba sind quasi überhaupt nicht mehr mit dem zu vergleichen, wo sie vor 10 Jahren mal standen. Und diese Entwicklungsstufen, die muss man halt eben mitgehen. Und wenn wir uns das angucken, was wir in Europa für Plattformmodelle haben, dann sind wir oft immer noch bei der ersten und zweiten Generation, dass man sagt, ich mache mal einen Marktplatz. So, dann können ja Anbieter kommen und Nachfrager kommen und dann hoffe ich, dass sie sich da finden. Das Modell ist eigentlich längst überholt und wird nicht funktionieren. Damit haben sie, ist man quasi chancenlos gegen eine clevere Plattform. Insofern steigt man dann auch, sag ich mal, nicht weit genug auf der Entwicklungsstufe ein. Und das macht die Sache dann auch noch kompliziert, sozusagen wenig Geld, geringer Entwicklungsstand und dann hat man im Prinzip keine Chance und dann wird es dann tut es am Ende nur weh, weil man sozusagen nicht wettbewerbsfähig war mit dem Projekt und das, da tut Corona uns natürlich auch nicht gut, weil wir natürlich jetzt im Moment viele Digitalprojekte auch auf den Prüfstand stellen und sagen, okay, können wir uns das noch leisten in Zeiten, in denen das Kerngeschäft im Moment möglicherweise in Schwierigkeiten steckt.
Jetzt sind wir ja auf diese Schiene gekommen, wegen der Frage, warum sind die an der Börse so unglaublich erfolgreich, diese Unternehmen? Und jetzt hast du, lieber Holger, einiges zur Überlegenheit des Geschäftsmodells gesagt. Und das hat dich irgendwann so elektrisiert, dass du etwas entwickelt hast, das Plattformindex heißt. Dazu findet man natürlich auch, wenn man sich hier drauf vorbereiten will, ein bisschen was im Netz. Ne? Also du hast da 15 Plattformaktien der dritten Generation zusammengefasst und die werden in dem Index abgebildet. Aber du beschreibst das viel besser in deinen eigenen Worten und das dann verbunden vielleicht auch mit der Frage, wann du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
Ja, mit Plattformen beschäftige ich mich ja schon eine ganze Weile, genau genommen eigentlich so seit ja, mehr als 10 Jahren. Ich habe damals mit Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, ein Interview geführt. Wir haben 2007 und nur über Plattformen gesprochen. Und da hat es mich irgendwie gepackt, dass das sozusagen das nächste große Ding wird. Den Plattform-Index habe ich aber später entwickelt. Das war 2016. Da ging es in der Tat darum, wie schaffe ich es denn, diese Überlegenheit des Geschäftsmodells, die ich versucht habe, eben darzustellen, wie bildet sie sich an der Börse ab? Habe eben 15 sehr, meiner Meinung nach, weit entwickelte, eben mindestens der dritten Generation, Plattformen zusammengepackt und berechne seitdem einmal pro Woche diesen Börsenindex und vergleiche den einfach mit den Standardindizes wie DAX 30, Dow Jones und Nasdaq. Und ja, wenig überraschend hat der Plattformindex deutlich besser performt, im Schnitt 40% jedes Jahr. In diesem Jahr sind es auch schon 40% Zuwachs. Inzwischen bearbeite ich daran, dass man eben nicht nur 15 Aktien hat, weil es kommen immer mehr Unternehmen auch an die Börse, die jetzt gar nicht mal so bekannt sind. Das sind so Plattformen aus der zweiten Reihe, die kommen aus Israel oder aus Asien, die aber ein sehr, sehr weit hochentwickeltes Modell auch benutzen, an der Plattform, an der Börse ebenfalls sich sehr gut entwickeln. Das heißt, ich werde demnächst den Plattformindex auf 25 Aktien ausbauen, der sich nochmal deutlich besser entwickelt als der aktuelle. Also es geht darum, sozusagen diese Überlegenheit des Geschäftsmodells in einem Index sozusagen auch in der Börse zu zeigen.
Jetzt hast du was Entscheidendes gesagt, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, nämlich du hast an der Börse gesagt, wie kriege ich denn das hin, jetzt von diesem Erfolg zu partizipieren? Also klar, ich kann mir jetzt in mein eigenes Depot Einzelwerte legen, die jetzt auch in deinem Plattformindex abgebildet sind, also weiß ich nicht, eben eine Baidu oder PayPal oder Dropbox oder was auch immer, aber so als Korb in irgendeiner Weise, wo alles drin ist, das gibt's so noch nicht, oder doch?
Nein, den gibt's noch nicht. In der Tat mehren sich die Anfragen von Leuten, die sagen, wo kann ich das denn sozusagen als gesammeltes Produkt, in dem es alles drin ist, kaufen? Und aus diesem Grund bin ich gerade mit meinem Geschäftspartner Hamid Hosseini dabei, einen sozusagen Plattform in ein Zertifikat auf diesen Index aufzulegen, zusammen mit Partnern natürlich aus der Finanzbranche. Das macht man nicht alleine oder kann man auch gar nicht alleine machen. Und da geht es darum, genau, dass man eben diese Dynamik des Geschäftsmodells dort in ein Börsenprodukt einfließen lässt. Das kommt ja, hoffentlich bald. Zeitpunkt kann ich noch nicht genau sagen, aber das ist in Arbeit und da stecken wir im Moment ganz viel Gehirnschmalz rein, um eben die besten Aktien rauszufiltern. Und es wird also sozusagen von diesen 15 werden noch einige wegfallen, weil sie sich im Moment nicht so gut entwickeln. Dafür kommen andere neu hinzu, die meistens noch nicht so wirklich bekannt sind, die aber alle sozusagen sehr modern sind und die wesentlichen Faktoren moderner Plattformen aufweisen.
Okay, dann reicht es aber nicht mehr aus, dass du das nur wöchentlich berechnest.
Nein, dann wird es natürlich sozusagen jederzeit berechnet. Dann wird dieser Index sozusagen von einem professionellen Indexer dann übernommen, der das berechnet. Im Moment ist es ja noch ein Hobbyprojekt von mir, kann man so sagen. Dann wird es natürlich ein professionelles Produkt werden, ja.
Wo finde ich jetzt irgendwo im Netz irgendwo gezielt Informationen über diesen Index, wenn mich das jetzt im Anschluss an diesen Podcast etwas genauer interessiert, was da so drinsteht?
Also noch nicht. Wie gesagt, wir stehen kurz davor. Es gibt die Seite plattform-index.com. Die gibt es schon seit Jahren, betreibe ich die, und da kann man sozusagen nähere Informationen finden, aber noch eher zum alten Produkt. Das wird dann in Kürze, wird das dann umgebaut auf das neue Produkt, aber da kann man sich zum Beispiel zum Newsletter anmelden und dann wird man informiert, wenn es soweit ist.
Also als wir uns das letzte Mal trafen, privat trafen, sind mir alle möglichen Namen irgendwie hängen geblieben, auch weil danach mein Sohn unbedingt wissen wollte, was du denn da alles wieder für Ideen gehabt hast. Sie haben ja jetzt über nach dem Abitur Abitur im Sommer wenig zu tun. Und kurzum, es landeten dann zwei Aktien in meinem Depot, wo ich jetzt nochmal den Namen nachschlagen muss, genau, Ping An und Xilabs. Und ja, keine Ahnung, also ich empfand das alles als reichlich exotisch. Muss man auch erstmal gucken, wie man da überhaupt drankommt. Also es ist, glaube ich, auch wirklich nicht jedem zu raten, sich jetzt unbedingt auf diese chinesischen Werte zu stürzen, die man da eventuell in deinen Listen findet, oder?
Naja, gut, das sind, wir sehen im Moment, dass viele moderne Plattformen oder in China entstehen. Die haben das Modell verstanden, ne, und nutzen das auch viel, viel intensiver als wir hier zum Beispiel in Europa. Und Ping An ist die größte chinesische Versicherung mit einem Börsenwert von 200 Milliarden Dollar. Also das ist jetzt kein kleines, kleines Startup mehr, sondern das ist eine traditionelle Versicherung, die vor ein paar Jahren gesagt hat, okay, wir drehen unser Geschäftsmodell auf eine Plattform. Ne? Also ein großes Unternehmen, auch das ist ja möglich, es sind ja nicht immer nur Startups, die sagen, wir starten damit, sondern große Unternehmen, die sagen, das ist so erfolgversprechend, wir drehen unser Geschäftsmodell und machen jetzt ein Plattformmodell. Und Ping An ist so ein Beispiel, die das gemacht haben, die dann aber auch schon sehr erfolgreich einzelne Tochterunternehmen, die dann auch als Plattform agieren, an die Börse gebracht haben. Also Ping An Health and Technology zum Beispiel ist ein Unternehmen, das sich auf Gesundheitsdienstleistungen in einem Plattformmodell konzentriert und das auch ziemlich erfolgreich macht. Also das Schöne oder das Interessante an so einem Index ist natürlich auch, dass man sozusagen das nächste Amazon in Anführungszeichen findet. Also die Unternehmen, die noch ein enormes Wachstumspotenzial vor sich haben, die noch nicht so riesig sind, die noch nicht so jeder kennt, sondern die eben noch jung sind, aber erfolgreich auf einem Plattformmodell unterwegs sind. Und das sehen wir nicht nur jetzt in den großen Branchen wie Handel oder Unterhaltung und Medien, sondern sehr viel auch in dem Thema Gesundheit, in dem Thema Jobs. Also das geht quer durch alle Branchen durch. Das ist jetzt kein Thema, das sich auf einzelne Branchen fokussiert, sondern das erleben wir eigentlich quasi in jeder Branche, dass dort Plattformmodelle angreifen, Logistik und so weiter. Also da ist nichts, sozusagen, was nicht geht als Plattform. Ne? Einige Märkte eignen sich mehr oder weniger, aber im Prinzip haben wir fast in allen Märkten inzwischen Plattformmodelle am Start.
Ja, ist schon schade, Alex, dass wir uns jetzt hier mit Holger über Ping An unterhalten müssen und nicht die Allianz in München dieses Plattformmodell für sich selber entdeckt hat. Ne?
Es ist irgendwie, aber das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, diese Züge, die sind woanders abgefahren. Wir haben ja auch schon ein paar Mal nach den Gründen gefragt. Natürlich ist es ja irgendwo richtig, dass der vielleicht auch der Druck in gerade in Deutschland, zumindest in anderen europäischen Ländern ist es ja anders, aber gerade in Deutschland war natürlich auch lange Jahre der Druck, was ganz Neues zu erfinden, gar nicht so extrem groß, weil man eben sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle hat. Autos und Maschinen sind deutsche Autos und Maschinen nach wie vor ja auch auf der ganzen Welt gefragt. Die werfen auch ganz ordentliche Margen ab und über Jahrzehnte ist ja gerade, unser Geschäftsmodell, diese inkrementelle Verbesserung, also Autos einfach noch ein Stück besser, dann kommt die neue S-Klasse, die neue E-Klasse, der neue 7er BMW, der neue Audi A8, der neue Passat, immer mit ein bisschen besser als der davor, natürlich immer noch ein Auto mit 4 Rädern, 4 Türen und vielen Funktionalitäten, die gleich sind, aber ein bisschen besser. Damit sind wir natürlich auch lange sehr gut gefahren und haben da eher ja die internationale Konkurrenz zum Teil niedergerungen und es mag ein Teil der Erklärung sein, dass deswegen der Druck vielleicht nicht ganz so groß gewesen ist wie woanders. Ja, gleichwohl ist es natürlich einfach schade.
Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob der eine oder andere der Hörerinnen und Hörer das schon mal gemacht hat. Jetzt, während wir miteinander reden, kann man ja den Namen Nespas einfach mal bei Google eingeben und man wird dann sehr schnell darüber stolpern. Das hattest du eben, lieber Holger, glaube ich, noch nicht gesagt. Ganz ursprünglich ist es einfach nur eine Zeitungs- und Medienholding. Ne? Also die kommen aus dem ganz klassischen Zeitungsgeschäft in Südafrika und stehen jetzt so da, wie Holger das eben gerade beschrieben hat. Das ist
ja, das ja ist natürlich.
Die hatten das Glück, dass sie vor 20 Jahren sich einen 30% Anteil an Tencent gekauft haben. Das ist das zweite große chinesische Plattformunternehmen neben Alibaba, die auch mittlerweile so 600 Milliarden wert sind. Und gut, 30% haben die damals Apple und Apple bezahlt und heute 30% von 600 Milliarden. Das ist natürlich ein Asset, dass sie sozusagen, in dem sie mitgewachsen sind. Aber die haben ein sehr, sehr ausgefuchstes Plattformmodell. Aber noch ein Zusatz, warum haben wir das in Deutschland nicht? Der Zug ist insofern natürlich in einigen Märkten schwierig, der ist abgefahren. Ne? Also gegen Amazon sozusagen frontal jetzt als General Merchant anzusteigen, das halte ich jetzt auch für schwierig. Aber wir haben natürlich noch ganz viele Märkte, vor allen Dingen in B2B-Märkten, in denen der Markt noch nicht abgefahren ist. B2B, also Business to Business, liegt ungefähr, sag ich mal, 10 Jahre zurück im Vergleich zu dem, was wir in den B2C-Märkten, den Konsumentenmärkten im Moment beobachten. Und da ist der Markt noch nicht verteilt. Auch da sind die Asiaten schon wieder vorne, das muss man auch so sehen. Aber da sind wir noch so früh, sag ich mal, in der Entwicklung, dass wir da noch aufholen können. Und ich denke, da sollten wir unseren Fokus jetzt drauf legen, dass wir die Agrarmärkte, dass wir auch Maschinen und so weiter, dass wir darüber Plattformmodelle bauen. Da sind wir ja gut, da können wir auf vieles aufbauen. Und da ist ja auch Made in Germany weiterhin ein Riesenasset auf den Weltmärkten. Insofern, ich denke mal, so ungefähr so 2/3 aller Märkte sind noch nicht entschieden. Da können wir noch ganz locker aufschließen oder mithalten oder auch vorweglaufen. Also so destruktiv wollte ich jetzt nicht rüberkommen, aber dafür müssen wir jetzt auch wirklich was tun. Also nachdem wir nun die letzten 10 Jahre gemerkt haben, wie dynamisch sich diese Modelle entwickeln, dann müssen wir dann auch sozusagen dann gucken, dass wir die nächsten 10 Jahre da ein bisschen agiler werden.
Aber ist der sozusagen, können in Anführungszeichen wir das oder ist es in Partnerschaften fast nur noch möglich? Jetzt, ich erinnere an den Artikel, den unser Kollege Carsten Germes diese Woche da geschrieben hat, über den neuesten Stand bei der Industrial Cloud von Volkswagen, die ja zusammen mit Amazon entsteht. Unter der Überschrift ein App Store für die Industrie hat er das veröffentlicht. Das ist ja, ich weiß, die große Hoffnung, dass die Industrieanwendung, dass das eben was ist, was noch nicht abgefahren ist. Aber als Partner hat dann VW doch eben Amazon gewählt oder für die Autosoftware mit Microsoft jetzt eine tiefgehende Kooperation vor, naja, mittlerweile ist es auch wieder 1,5 Jahre her, aber eingegangen, obwohl sie natürlich alle mittlerweile auch viele Software-Ingenieure und sowas einstellen, aber geht es noch ohne diese Partner eigentlich?
Ja, es ist natürlich schwierig in diesen Dimensionen, wenn man sieht, du sagtest ja, Volkswagen mit Amazon, die Deutsche Bank mit Google, die sich mit Google verbündet hat oder Daimler mit Nvidia. Da sucht man natürlich dann schon, sag ich mal, die besten Technologiepartner, ne, die man finden konnte. Und das sind im Moment, das muss man leider so sagen, vorwiegend die Amerikaner oder auch die Asiaten. Nichtsdestotrotz kann man um diese Modelle herum natürlich Plattformmodelle bauen, die jetzt gar nicht so zwingend jetzt mit Autos zum Beispiel zu tun haben. Aber diese Märkte sind noch offen. Aber wir denken immer, wir liegen da noch vorne in den digitalen Märkten, das tun wir nicht mehr. Und insofern ist auch da mittlerweile durchaus, sag ich mal, Tempo angesagt, da Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, jetzt ist auch eine gute Phase, über neue Dinge nachzudenken, ne? Indem wir festgestellt haben, dass wir sozusagen mit Corona darüber nachdenken mussten, wie kann man denn vielleicht auch anders Geschäft machen, wenn ich meine Maschine nicht mehr verkaufen kann, weil es keine Messe mehr gibt. Ja, das ist ja für viele Hersteller vielleicht auch so ein Wake-up-Call gewesen, dass man eben zumindest mal gucken muss, welche Plattformen gibt es denn in meinen Märkten, wie kann ich die denn besser nutzen, um dort meine Maschine zu verkaufen. Ja, also reine Handelsplattformen für B2B, für Maschinen und so weiter, die gibt es ja schon, die wurden bisher noch nicht so wahnsinnig intensiv genutzt, aber vielleicht ist das jetzt der Punkt zu sagen, das ist für mich die Chance, im Geschäft zu bleiben und auch neue Geschäftspartner zu bekommen, an die ich vorher gar nicht reingekommen wäre und die möglicherweise noch lange Zeit nicht reisen können, wie sie wollen.
Ist denn, ich weiß nicht, ob es, oder nochmal auf einen Punkt in dem Zusammenhang zu kommen, die hohe Börsenbewertung von den großen Tech-Konzernen, über die wir schon sprachen, und eine, ja, ist es eine Gefahr für Deutschland, aber zumindest die ist ja auch eine Finanzierungswährung. Müssen aus deiner Sicht, müssen wir vielleicht in Deutschland damit rechnen, dass auch so ein Tech-Konzern, der sich ja jeden DAX-Konzern mittlerweile ziemlich einfach leisten könnte, fast aus der Portokasse, dass es da vielleicht auch ein paar Übernahmeideen gibt. Ich meine, wir wissen ja natürlich, es ist nicht so leicht, ein Auto zu bauen, was ein Vorteil für die deutschen Konzerne ist. Auch die, die an einem autonomen Fahren arbeiten, wie Alphabets Tochtergesellschaft Waymo, suchen sich dann Partner aus der Autoindustrie. Aber muss man da mal manchmal möglicherweise damit rechnen, dass auch so ein Konzern mal einen deutschen DAX-Konzern, ein deutsches Traditionsunternehmen einfach komplett übernimmt und dann einfach das hat? Autos zum Beispiel?
Na, ich glaube, jetzt einen ganzen DAX-Konzern würde ich jetzt im Moment nicht erwarten. Aber was auf jeden Fall natürlich im Moment schon passiert, ist, dass mehr Technologie gekauft wird. Ne? Dass man sozusagen die sinkenden Bewertungen auch von Technologie-Startups nutzt, um zuzukaufen. Ne? Man sieht das ja bei Amazon, die zum Beispiel Zoox gekauft haben, einen Anbieter autonomer Autos, der jetzt auch, also ein amerikanisches Unternehmen, das auch im Wert gefallen ist, weil da die im Moment so ein bisschen die Luft raus ist aus der Branche, und dann war das vorher für 3 Milliarden bewertet, jetzt haben sie noch, glaube ich, 1 Milliarde bezahlt. Also da fallen die Bewertungen, und dann können die Unternehmen, die auf 50 oder 100 Milliarden Cash-Reserven sitzen, natürlich sehr entspannt einkaufen. Das tun sie im Moment natürlich auch, dass sie sich Technologie einkaufen. Aber unsere Politiker haben ja auch schon gesagt, wir wollen nicht, dass es hier zu einem Mausverkauf kommt. Dass wir da die Hände, die Finger drauf haben und das dann ebenfalls möglicherweise dann unterbinden, wenn es zu heftig wird. Aber ja klar, das ist im Moment für die Unternehmen, die über die wahnsinnigen Cash-Reserven verfügen, im Moment natürlich leichtes Spiel. Und sie machen das auch. Ne? Die Übernahme meistens aber eher kleinerer Unternehmen, die vielleicht manchmal auch gar nicht meldepflichtig sind, das steigt im Moment schon an. Das ist deutlich zu sehen.
Vielen Dank, lieber Holger. Holger Schmidt, Speaker zur Digitalisierung der Wirtschaft und der Arbeit. Eine eigene Internetadresse hast du auch, www.netzökonom.de. Wer sich jetzt für das, was du tust, noch ein bisschen intensiver interessiert, mag da auch gerne schauen. Ansonsten natürlich jederzeit alles über die Digitalisierung und auch dieser Podcast, der fester Bestandteil dieser App ist, in unserer FAZ Digitech App. Unter der Webseite www.fazdigitech.de steht da alles Wissenswerte zu drin. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Carsten Knop, Herausgeber der FAZ. In den kommenden beiden Wochen betreut Sie Alexander Armbruster ganz allein. Danke fürs Hören. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.